Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt durchaus Anleger, die sagen, die ganze KI-Geschichte ist ein Hype. Das wird sich auch wieder beruhigen und dementsprechend werden auch die Aktien, die momentan als KI-Werte gehandelt werden, dann wieder in ihrer Bewertung zurückkommen. Schön und gut. Sollte das allerdings genau so kommen, da gibt es überhaupt keine Alternative, dann muss man damit rechnen, dass die Börse eine schwere Zeit vor sich hat. Und dann sollte man sich als Anleger auch dementsprechend positionieren. Welche Marken es dabei im Blick zu halten gilt, möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Legen wir los. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen. In der vergangenen Woche war eine ganze Menge los und die beiden Podcast-Folgen, die ihr vielleicht gehört habt, waren nicht besonders aktuell. Das liegt daran, dass ich mir natürlich in den Sommermonaten hin und wieder versuche, etwas Luft zu verschaffen und dann diese Folgen eine Woche vorher aufnehmen und das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn es um einzelne Themen geht, wie zum Beispiel die 5 Regeln, auf die man durchaus mal schauen darf, ja, das war eine Podcast-Folge der vergangenen Woche, dann hat die natürlich gar nichts mit den aktuellen Geschehnissen an der Börse zu tun. Ich kann aber auch verstehen, wenn der ein oder andere von euch gedacht hat, hallo, hier geht gerade gefühlt die Welt unter am vergangenen Montag und wir sprechen hier über 5 Regeln, wie man sein Leben ordnen kann. Mehr Aktualität wäre aber da schon schön. Die Aktualität habe ich bearbeitet in YouTube-Videos. Ich gebe aber auch ganz offen zu, ich hatte eine ganze Menge zu tun für die Leser der Rendite-Spezialisten. Zum Beispiel eine Abstauberliste für die Werte zu erstellen, die jetzt gerade besonders häufig gehandelt werden. Für die Zukunftsdepot-Werte, die wir haben. Also in solchen Marktphasen muss ich natürlich eine gewisse Konzentration dann auch vornehmen. Aber ich verspreche, ich mache es heute wieder gut, denn heute wird es sehr, sehr aktuell. Wir blicken nämlich auf die Aktien, die die Rallye in den letzten Monaten getragen haben. Und vielleicht gibt's den einen von euch oder den anderen, der sagt, naja, KI ist eigentlich auch nur ein Hype. Und da muss man nachfragen, was genau an der KI ist denn Hype? Richtig ist, mit Large Language Models verdient momentan keiner Geld. Die Umsätze sind völlig real, da aber die Entwicklungskosten so hoch sind. Wenn man jetzt OpenAI isoliert betrachtet an die Börse bringen würde, dann wäre das ja ein Verlustbringer. Denn sie geben viel mehr Geld für die Entwicklung ihrer Modelle aus, als sie unter dem Strich einnehmen. Sie haben ziemlich große Investoren und ich gehe davon aus, sie wachsen weiter. Aber Geld verdient wird da noch nicht. Wo Geld verdient wird, ist im Cloud-Bereich. Die wird es brauchen, und zwar nicht nur aufgrund der KI, Energieinfrastruktur, Data Center, diejenigen, die die Chips und die Grafikkarten zur Verfügung stellen. Was eigentlich ist KI? Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern darum, dass ich nicht wenige Stimmen vernommen habe, die sagen, das ist alles ein bisschen hochgehypt. Und es gibt ja auch die Studien, die ich hier auch schon angesprochen habe, rund 500 Milliarden, also eine halbe Billion wurde investiert in KI und das lassen wir jetzt einfach mal so offen stehen. Tatsächlich hat das aber nur zu Umsatzzuwächsen in Höhe von 200 bis 250 Milliarden geführt. Also haben sich die Investitionen vielleicht noch gar nicht gelohnt. Werden sie sich in Zukunft auszahlen? Und diese Frage ist relevant und sie ist sogar sehr relevant. Denn wenn ich heute die Erkenntnis habe, das wird so nicht weitergehen. Die Investitionen werden sich normalisieren. KI wird sicherlich in dem einen oder anderen Maße, das hängt sicherlich auch von der Branche ab, in der man tätig ist, mein Leben bestimmen. Aber das, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben, das war schon eine Übertreibung. Sollte man also davon ausgehen, dass sich die Investitionen und die Risikobereitschaft der Anleger hier so langsam wieder etwas abkühlen, dann muss man beinahe zwangsläufig davon ausgehen, dass wir eine schwächere Zeit an der Börse erleben werden. Denn ob einem das nun gefällt oder nicht, ich kann natürlich auch immer formulieren und sagen, ja, es gibt ja auch noch viele andere schöne Werte, die gut gelaufen sind. Das stimmt. Das stimmt für denjenigen, der ein Depot aus Einzelaktien hat. Das stimmt aber nicht für denjenigen, der sagt, ich mache es mir einfach. Und ich möchte hier gar nicht dazu raten, sich von dieser Strategie zu verabschieden. Langfristig wird es wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Nur die Zuversicht, dass es so weitergeht wie bisher, die konzentriert sich eigentlich auf wenige Werte. Und wenn heute, und ich gehöre im Übrigen dazu, ich habe einen Nasdaq 100 ETF, da kann man natürlich sagen, ja, Technologie entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Spielt keine Rolle. KI muss sich im aktuellen Stadium dieser Börsenhosse, das ist es wohl noch, muss sich weiter gut entwickeln. Ansonsten, und wer Lust hat, schaut vielleicht mal gestern auf YouTube vorbei, da habe ich die Möglichkeit besprochen, dass das Top, das vorübergehende Top im Nasdaq 100 erstmal im Kasten ist. Möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, das wäre dann doppelt gemoppelt. Aber wenn wir uns den Nasdaq 100 anschauen, dann sind das nicht Technologiewerte. Es sind einige wenige Werte, über die ich jetzt sprechen möchte, die rund 50% des Nasdaq 100 ausmachen. Und wenn dann ein Unternehmen wie PayPal mit einmal durch die Decke gehen sollte oder Airbnb, schlechtes Beispiel, ist gerade nicht so durch die Decke gegangen.
Yeah, they're certainly not surging. They're slipping. They've been slipping since those numbers came out a few moments ago. Let me first get to the reason why. It is a weak revenue outlook. The company says that it sees third quarter revenue between $3.67, $3.73 billion. The street was looking for at least $3.84 billion.
Oder man sagt ja, was ist denn mit einer Marvel Technology? Oder was ist mit einer DoorDash? AstraZeneca finde ich auch interessant, ist auch im Nasdaq 100. Oder was ist mit einer Kraft Heinz? Kann doch auch mal sein, dass sich diese Werte wieder erholen. Oder eine Supermicrocomputer.
Optimists are saying that we could see some of these higher margins start to come in once they start selling some more servers that are optimized directly for their liquid cooling. Nvidia is one where once we get the release of their Blackwell line next year, many are saying this could be a huge moment for Supermicro, but we're talking next year.
Auch ein schwieriges Beispiel, aber die könnte sich ja auch wieder erholen. Soll ich noch weitere nennen? Eine Moderna. Oder eine ON Semiconductor. Oder was ist mit einer Zscaler? Was mit all den Werten? Die können sich ja auch gut entwickeln. Eine Honeywell ist ja auch im Nasdaq 100. Eine T-Mobile. Dann werden doch wohl diese Werte ja auch im Index eine Rolle spielen. Der Nasdaq 100 ist also ein diversifizierter Index. Und meine Antwort darauf lautet, nope, ist er nicht. 50% des gesamten Gewichts dieses Nasdaq 100 ist investiert bzw. wird repräsentiert durch Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Meta Platforms, Amazon, Tesla, Alphabet. Punkt. Das war's. Wenn diese Werte, und es ist nicht davon auszugehen, dass die sich jetzt völlig unterschiedlich entwickeln. Wenn diese Werte aufgrund der Tatsache, dass der Markt zur Überzeugung gelangt, dass hier die Bewertungen nicht mehr gerechtfertigt sind, weil die Investitionen in KI vielleicht höher geschätzt wurden, als sie dann tatsächlich kommen, oder, und das wird sich dann in Form von Quartalszahlen erst niederschlagen, dann erst werden wir es genau wissen, weil diejenigen, die dort kaufen, bestellen, investieren, die müssen sich ja nicht zu Wort melden. Wir sehen es an den Quartalszahlen. Sollte es da also, und das kann innerhalb einer einzigen Berichtssaison der Fall sein, die aktuelle liegt jetzt hinter uns und ist ganz okay gewesen, aber die Börse schaut, was dieses Thema angeht, auch sehr zuversichtlich in die Zukunft. Und wie schnell sich Stimmung drehen kann, das haben wir erlebt. Und sollte sich die Stimmung derart drehen, dass man sagt, okay, das haben wir überschätzt, dann ist das hoch im Nasdaq 100 im Kasten. Denn natürlich wird im Laufe von Monaten und Jahren sich die Gewichtung verändern, wenn diese Unternehmen nicht mehr gut laufen. Aber bis dahin wird dieser Index eine Korrektur erfahren. Und das muss man einfach wissen, dass man zwar eine leichte Diversifikation hat, die allerdings praktisch komplett auf diesem KI, na, ich will es mal Narrativ nennen, basiert. Denn wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, beziehungsweise das, was hier an Wachstum eingepreist ist, dann kann man das zum Beispiel mit europäischen Technologiewerten gar nicht vergleichen. Und das liegt nicht daran, dass die europäischen Technologiewerte, das ist ja ein relativ breit gefasster Begriff, dass die jetzt allesamt Crap sind, die man nicht gebrauchen kann. Also es gibt schon auch europäische Technologiewerte, insbesondere im Bereich der Energieinfrastruktur, Ausbau, Data Center, die ein sehr ordentliches Wachstum aufweisen. Wenn ich mir aber dieses Wachstum anschaue, was hier für diese europäischen Werte angenommen wird, dann liegt das, wir können uns die Branche anschauen, Technologie- und Kommunikationsunternehmen im Stoxx Europe, dann ist hier das erwartete mittlere Gewinnwachstum liegt bei knapp über 10%. Das erwartete mittlere Gewinnwachstum im Nasdaq 100 liegt aber bei deutlich über 30%. Und wenn das nicht geliefert wird, dann wird es schwierig. Und deswegen möchte ich einfach mal auf diese Unternehmen im Schnelldurchlauf schauen, denn es gibt eine Regel an der Börse beziehungsweise eine Herangehensweise, die nicht immer richtig ist. Manchmal sieht man fallende Kurse, leicht steigende Kurse, dann fällt es ein bisschen und dann geht es wieder aufwärts. Was man aber sehr häufig sieht, und deswegen ist die zumindest mal die vorübergehende Erholung, ob sie vorübergehend oder endgültig ist, werden wir erst später sehen, ist die sehr interessant. Sie war nämlich so deutlich, dass man sagen kann, wenn jetzt diese Tiefs nochmal unterschritten werden, dann ist da die Anlegerstimmung, wird deutlich schlechter werden. Und ich habe früher die Diskussion hin und wieder führen müssen, heute eigentlich kaum noch. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Anleger sich einfach mehr Informationen verschaffen. Und wenn man sich die großen Research-Berichte von Goldman Sachs oder JP Morgan oder der Bank of America oder was auch immer, ja, auch eine Deutsche Bank hat Research-Abteilung, wenn man sich die anschaut, dann sieht man schon, dass solche technischen Marken aus Sicht dieser großen institutionellen Marktteilnehmer durchaus interessant sind. Und es ist natürlich insofern dann auch relevant, was die schreiben und denken, weil sehr, sehr viele Adressen dieses Research lesen und sich dementsprechend auch verhalten. Man hat häufig bei Fondsmanagern vielleicht die Erwartungshaltung, wenn man nicht so tief in der Materie ist, naja, wenn der da sitzt, der wird wahrscheinlich sich seinen eigenen Plan machen und da einfach mal gegen den Strom schwimmen. Das gibt es sicherlich auch im Bereich der Hedgefonds. Das ist aber eine, wenn wir uns die großen Publikumsfonds anschauen, eher nicht der Fall. Weil die in der Regel nicht groß aussteigen, sondern, und das ist fast auch nachvollziehbar, weil sie natürlich auf das reagieren müssen, was die Anleger machen. Also wenn die Anleger ihre Aktien verkaufen, dann muss logischerweise der Fondsmanager, selbst wenn er denkt, das wäre die beste Kaufgelegenheit, da muss er natürlich liquidieren, um die Anleger ausbezahlen zu können. Das heißt, diese großen Publikumsfonds sind oft, nicht immer und wie immer rufe ich aber dazu auf, mir direkt zu schreiben, wenn man Gegenbeispiele hat, in einer eher zyklischen Art und Weise tätig. Und sollten die letzten Tiefs, von denen wir uns sehr deutlich erholt haben, sollten die unterschritten werden, dann steigt die Gefahr, dass wir es, wollen wir es als Bärenmarkt titulieren oder wollen wir es als große Korrektur titulieren? Also es gibt gewisse Standards ist das verkehrte Wort. Also es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen für einen Bärenmarkt. So genau weiß aber keiner, wann man den Bärenmarkt dann Korrektur nennt oder umgekehrt, wann man die Korrektur Bärenmarkt nennt. Weil es eben keine feststehende Definition ist. Aber ein Abwärtstrend ist in der Regel der Beginn eines Bärenmarktes, der dann oft eher so ein bisschen Siechtum bedeutet. Im Index, in einzelnen Aktien, kann es natürlich ein bisschen heftiger abwärts gehen. Und so ein Bärenmarkt, der kann im kürzesten Fall, wenn diese Definitionen, die Kriterien erfüllt sind, 3 Monate dauern. Es gibt aber auch Bärenmärkte, die dauern 18 Monate. Und Achtung, wir haben leider noch keinen Real-Time-Sentiment-Checker. Vielleicht müsste man mal was entwickeln, also aus dieser Community heraus direkt abstimmen, was ist das Gefühl. Gibt es irgendjemanden, der glaubt, wir würden jetzt einen 12-monatigen Bärenmarkt haben? Also ich heb hier mal meine Hand und sage, nee, ich glaube das auch nicht. Aber das ist vielleicht auch die Gefahr. Kein Mensch erwartet das. Und oftmals sind es gerade die Momente an der Börse, in denen keiner so eine, warum nicht? Ja, und jetzt kommt das Ganze. Naja, weil die Unternehmensergebnisse sehen gut aus, die Wirtschaft sieht doch gut aus und so weiter. Man sollte einen Bärenmarkt nicht mit einer Rezession gleichsetzen. Eine Rezession ist eine kurze, oft eine kurze, knappe Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr eine erleben, wenn dann eine sehr kurze. Und das wäre so oder so ist, in Rezessionen zu kaufen, ja eine wunderbare Strategie. Bei Bärenmärkten ist das Ganze sehr viel nerviger. So, und deswegen gucken wir da drauf. Und man kann sich vielleicht einfach die Marken mitschreiben. Und wenn diese Marken unterschritten werden, dann werde ich mich auf jeden Fall auch hier, ich bleibe dann meiner Plattform treu, und es geht hier also nicht darum, dass ihr jetzt hin und her springt. Ja, mir ist mein Podcast-Publikum, wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr lieb und teuer. Und von daher, ich werde dann auch hier direkt ein Update dazu geben, wie ich damit umgehe. Aber erstmal jetzt die Marken als kleinen Service. Marken, die nicht mehr unterschritten werden dürfen. Und wir fangen mal an mit der höchsten Gewichtung im Nasdaq 100. Das ist aktuell wieder, stimmt das? Ja, nachdem, ich bin auf slickcharts.com, aktuell wieder Apple, ganz knapp. Spielt auch keine Rolle. Ist mit fast 9%, genauso wie Microsoft, natürlich sehr bestimmend und hat zum Teil vielleicht auch dazu geführt, dass sich der Nasdaq 100 ganz gut gehalten hat, weil Apple einigermaßen stabil war. Ist ja sowieso keine sehr volatile Aktie. Da kann man sich die Marke von 200 US-Dollar merken. Wenn wir die unterschreiten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, und darum geht es letztlich, dass der Nasdaq 100 auf der Unterseite nochmal 10-15% mehr fällt. Es geht hier nicht um das Ende jeder Börsengewinne, aber 10-15% mehr im Index, das ist dann schon eine Bewegung, die der aktive Anleger selbstverständlich nicht aussitzt. Und wir können auch alles immer positiv formulieren und sagen, dann entstehen später Kaufchancen. Ja, aber wenn so ein Momentum erstmal dahin ist, nochmal. Dass sowas Monate andauert, erwartet momentan niemand. Deswegen kann man es ja einfach mal drüber nachdenken, in eine Schublade stecken. Bin ich für diesen Fall gewappnet? Kann ich damit leben? Und was man gegebenenfalls dann mit einer Cash-Reserve macht und wie man die aufbaut, ja, das habe ich halt gestern im Video besprochen. Und von daher, es ist auch kein Hexenwerk. Aber dann hätte ja vielleicht, das ist ja immer so schön gesagt, ja, dann kaufe ich mit einer Tranche nach. Es mag ja durchaus die Fälle geben, dass man nicht beliebig viele Tranchen hat, sondern dass man sein Kapital ein bisschen einteilen muss. Zumindest unterliege ich selber auch dieser Anstrengung, diesem Problem. Das Kapital ist also endlich. Der Wille zu investieren kann also nicht unendlich sein. Von daher, das wäre dann vielleicht ein Zeitpunkt, um eine Cash-Reserve aufzubauen. Oder sprechen wir, beziehungsweise habe ich gestern im Video drüber gesprochen. Also Apple 200 Dollar. Next, Microsoft. Das Schöne ist an so einem heftigen Einbruch und so einer schönen Korrektur, dass man echt super klare Marken hat. Die ist bei Apple so klar wie bei keinem anderen Wert, das kann ich schon mal sagen, aber bei Microsoft ist auch ganz gut. 386 Dollar. Sollten nicht unterschritten werden. Und während ich das Ganze aufnehme, handeln wir über knapp über 400 Dollar. Also es ist jetzt nicht so, über das ich ein Szenario spreche, was elendig weit weg ist. 386 Dollar. Eine Nvidia, und da weise ich darauf hin, die werden noch Quartalszahlen liefern. Sehr wahrscheinlich wieder mit einer Kurslücke in die eine oder andere Richtung. Nvidia. Okay, letztes Tief 91 Dollar. Broadcom. AVGO. Tipp im Hintergrund, Broadcom, wunderschön von der Unterstützungsliste, 129 Euro, also von der Unterstützung abgeprallt. Aber, und wenn ihr mich jetzt fragt, testen wir die? Ich würde sowas immer auf Wochenschlusskursbasis, nicht wenn es mal ein Stündchen drunter dippt. Mein favorisiertes Szenario wäre übrigens, dass dieser Rebound endlich ist. Das kann mir natürlich um die Ohren fliegen. Und ihr wisst, für den langfristigen Investor interessiert sich nichts. Das nicht. Disclaimer Ende. Dass wir von hier aus eine V-förmige Erholung sehen, das erwarte ich nicht. Ich erwarte eher, dass wir die Tiefs nochmal testen. Und die nächste, das ist aber sehr taktisch, den nächsten Test zum Beispiel im S&P 500 um die 5000 Punkte oder knapp drunter, den erachte ich durchaus, und deswegen konzentriere ich mich gerade bei taktischen Positionen momentan, weil es für mich leichter einzuordnen ist, eher auf den S&P 500. Weil ich beim Nasdaq 100 sieht das dann schon schwierig aus. Diese Werte sind natürlich auch im S&P 500, aber, oder S&P 500, klingt das internationaler. Aber sie sind dort eben nicht mit fast 50% gewichtet, sondern mit knapp und ziemlich genau 25%. Im S&P 500 sind eben auch andere Branchen mit drin und die haben sich zum Teil ja sehr gut gehalten. Die super langweilige Coca-Cola hat einfach ein neues Allzeithoch gemacht. Weil die ganze Welt wahrscheinlich sagt, ja, ich will ja nicht raus aus Aktien, ich will ja nur raus aus Aktien, die fallen. Was ist denn, wo ist denn völlig egal? Coca-Cola. Das ist wirklich ganz... ja, lustig zu sehen. Einige Versicherungsaktien haben sich auch sehr gut gehalten. Next, nicht so viele Schleifen, Eriksen. Es gibt sonst wieder Ärger. Meta, die sich immer viel besser als man denkt haltende Meta, habe ich keine ganz klare Marke. Aber wir wollten ja auch von den letzten Tiefs sprechen. Hier $435. An der Stelle der Hinweis. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich die Frage, habe ich das Mikro gerade angetatscht? Geht schon. Also, das ist die Frage, ja, aber... den nächsten Dip im S&P 500 möchtest du gern kaufen, sagst aber, es besteht die Gefahr, dass wir längere Zeit keine Hochs mehr gesehen, vielleicht sogar einen Bärenmarkt, wenn wir die Tiefs hier die letzten unterschreiten. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Ich möchte aber, und es ist ja sowieso schon nicht meine Stärke, hier Schleifen auszulassen, ich möchte es heute nicht zu kompliziert werden lassen, in dieser Marktphase, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn wir die Tiefs unterschreiten, ich verspreche es, in der Woche, je nachdem wann es passiert, wenn es auf dem Freitag passiert, dann in der Woche drauf, melde ich mich direkt wieder mit einer Einschätzung, wie ich damit umgehe. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin auch in einem Nasdaq 100 ETF. Das ist hier kein billiger Upsell, auch wenn es so klingt, sondern einfach ganz ernst gemeint. Also wenn die Tiefs unterschritten werden, ich bin da. Wen hatten wir eben? Meta habe ich genannt, ja, oder? Meta, ja, $436. Amazon, das Tief sieht charttechnisch nicht besonders sauber aus. Deswegen ist die einzige Aktie, wo ich eine andere Marke nehmen würde als das letzte Tief. Also würde ich mal die $146 bitte nehmen. $146 in Amazon. Und Tesla, keine Marke, weil es keine klare Marke gibt. Wir sind aus der bärischen Flagge, ob sie bärisch ist, aus der Flagge sind wir ausgebrochen. Die bestand seit Juli letzten Jahres und wir sind dann wieder zurückgefallen. Deswegen habe ich hier bei Tesla keine klare Marke. Wenn die Aktie unter $177 fällt, dann glaube ich, wird sie auf unter $120 fallen. Das ist doch mal eine Ansage. Unter $170 fällt Tesla auf $120. Und dann fehlt noch Google. Da gucken wir uns jetzt, sind ja zwei Gattungen an der Börse. Ich gucke mir die GOOG, also Class C-Aktien an. Bei Google würde ich auch eine etwas andere Marke nehmen als das letzte Tief, nämlich $151. So, das war's. Danke euch und bis Donnerstag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mir jetzt ganz kurz den Gefallen tun würdest, ich spreche es mal frei raus, diesen Podcast zu abonnieren, dann wäre ich happy. Ich bin allerdings auch happy, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.